alternatives Amerika vor. Eine Architektur aus zerbröckelten Träumen. Eine Architektur von Coca-Cola-Fabriken, die wie gestrandete U-Boote aussahen. Und von Kinos gleich Tempeln einer untergegangenen Sekte, die blaue Spiegel und geometrische Formen anbetete. Als ich diese heimlichen Ruinen abfuhr, durchstieß ich eine feine Membran, eine Wahrscheinlichkeitsmembran. Und ich blickte auf und sah ein zwölfmotoriges Gebilde, das einem aufgeblähten Bumerang glich und nur aus Flügeln bestand. Mit elefantenhafter Anmut flog es so tief ostwärts, dass ich die Nieten in der matten, silbernen Hülle sehen und eine Art jazziges Echo hören konnte.
Die Barry Graves Story, Teil 1.
Barry Graves verstorben. Wie Fritz heute mitteilte, starb der Journalist und Radiomoderator am Donnerstag in Berlin im Alter von 52 Jahren. Graves war bis zuletzt beim Jugendsender des ORB tätig und prägte dort maßgeblich die Talkradiosendung Blue Moon. Bekannt wurde er als Herausgeber des ersten deutschen Rocklexikons, das 1973 im Rowohlt Verlag erschien und noch heute als das Standardwerk des Musikjournalismus gilt.
Dies ist kein Abend der kritischen Analyse, der distanzierten Beobachtung, der skeptischen Anteilnahme. Dies ist der Abend eines Sängers, den wir respektieren und dessen Lieder wir lieben.
Im Sommer 1977 sind wir uns das erste Mal begegnet. Barry Graves sagte einen meiner ersten Live-Beiträge an. Damals war ich der Neue im Rias Treffpunkt und Barry Graves war längst ein großer, ein Star, oberste Rockinstanz. Uns beiden hatte Herbert Kundler, der als Programmdirektor den Sender Rias geprägt hatte wie sonst keiner, eine Chance gegeben. Barry war seit 68 dabei und moderierte den Treffpunkt und eine Reihe von Sendungen wie See You Later Alligator oder Rias Country. Can't buy her in the dime stores and bus stations. People talk of situations, read books, repeat quotations, draw conclusions. Er war nahezu täglich auf Sendung. Manchmal liefen auf den beiden Rias-Wellen zwei seiner Programme gleichzeitig. Kaum hatte er eine Live-Moderation beendet, hastete er schon ins nächste Studio, um in stundenlanger Nachtarbeit ein kompliziertes Musikfeature aufzunehmen oder weitere Folgen seiner Serie über die Beatles. Und am nächsten Tag war er schon wieder mit neuen Manuskripten in der Redaktion. Der Mann war eine Radiofabrik. Schon ein bisschen besessen, unglaublich professionell, seinen Kollegen gegenüber immer freundlich. Was ihn eigentlich so trieb, dahinter sind wir nie gekommen. Barry Graves brachte uns mal den Punk nahe, mal Elektronik, dann Salsa-Musik. Er war wohl der Erste, der im Berliner Radio Madonna spielte oder Prinz. In New York hatte er seinen zweiten Wohnsitz. Dort spürte er ständig neuen Trends nach, hörte die kommenden Sounds, sah Filme, Fernsehshows, sog alles auf, Stoff für seine Sendungen. Barry Graves, Botschafter Amerikas, Pop-Importeur und Weltbürger im Berliner Äther. Ständig gab es neue Projekte. In den legendären Rocco-Varias-Nächten brachte er gemeinsam mit Walter Bachauer und Olaf Leitner die Stadt und den ganzen Osten um den Schlaf. Die drei verursachten in Berlin, ärger noch in der DDR, einen Notstand an Leerkassetten. The bridge at midnight trembles. The country doctor rambles. Bankers' nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer, the night goes raining. My love, she's like some raven at my window with a broken wing.
mein Name. Ist doch egal, mein Alter zählt doch überhaupt nicht. Wo ich herkomme, das Land nennt man den Mittleren Westen. Hier bin ich erzogen und groß geworden, den Gesetzen zu gehorchen. Und dass das Land, in dem ich lebe, Gott auf seiner Seite hat.
Es sind jene merkwürdigen Träume, die immer wiederkehren. Es ist jene Welt hinter der realen Welt, die mich immer wieder fortreißt. Ich neige meinen Kopf wie in Trance durch den Weihrauch, beuge mich hinunter zu der Hand des Priesters, der mir die Oblate reicht. Sie ist blau mit rosa Punkten, der chemische Computerchip zur Seligkeit. Die Oblate gleitet über meine Zunge, mein Mund schließt sich. Der Schöpfungsakt beginnt.
Mit Waldemar Overcamping machte er jahrelang die erfolgreiche Metropolen-Talkshow Kudamm, in der sich illustre Gäste einfanden. Schon vor 10 Jahren produzierte er Merhaba, ein deutsch-türkisches Kulturmagazin, zusammen mit Süleyman Elbasan. Dies alles zu Zeiten, als die Quote noch kein Thema war, als sich das Radio und seine Hörer noch nicht darauf verständigt hatten, weniger voneinander zu wollen. Später versuchte sich Barry Graves als Programmdirektor eines Kabelsenders. 1987 konnten wir ihn dann zum SFB holen. Auf SFB 2 moderierte er das Stadtradio und Musiksendungen wie Soundcheck und Studio 92. Mit Manhattan, später Downtown, hatte er seine eigene Sonnabendabendshow, in der er alle seine Stärken als Rockhistoriker, als Analytiker und als Erzähler entfalten konnte. So sehe ich ihn vor mir, nachts im Studio. Auf der kleinen Ablage der Diskothek ein uraltes Schulheft mit Notizen. Ein letzter Blick in die Kleider, der Song klingt aus, Barry hebt den Kopf, redet 2-3 Minuten frei, fast druckreif, während seine Hände gestikulierend den Sprechrhythmus vorgeben. Rico! Aber auch im Staccato losdonnern, wenn er sich über eine Behördenschlamperei erregte oder wenn er sich über die Einlassung eines Politikers gleich welcher Partei ereiferte. Dann glühten die Telefondrähte im Sender und seine Vorgesetzten mussten auch schon mal einen Entschuldigungsbrief schreiben. Tag später zeigte er sich einsichtig, versprach Mäßigung, um bei passender Gelegenheit den nächsten Eklat zu produzieren. Das Medium des Barry Graves war das Radio. Angefangen hatte er jedoch bei der Zeitung, beim Abend. Schrieb später für die Welt, die Morgenpost, den Tagesspiegel und andere Tageszeitungen, schrieb im Spiegel, in der Zeit, im Stern, publizierte Buchbeiträge, moderierte Fernsehsendungen. Satte Auflage machte das Rocklexikon, das er zusammen mit Siegfried Schmidt-Jos herausbrachte, immer noch ein Standardwerk. Viel beachtet wurde seine Elvis-Biografie, King der verlorenen Herzen. Die beginnt mit dem Satz: Ich war nie ein Elvis Presley-Fan. Ich war ein Bewunderer aus kritischer Distanz. If you should say
you went through. Verlass mich nicht, wehklagten Millionen von amerikanischen Teenagern, als Elvis, das jugendliche Rockidol, am 24. März 1958, also heute vor 35 Jahren, zur Grundausbildung in Fort Chaffee, Arkansas, eingezogen wurde. Er bekam einen 65-Cent-Haarschnitt, die berühmten Koteletten und die Entenschwanzfrisur wurden abgesäbelt. Zunächst absolvierte er eine Grundausbildung von 8 Wochen. Wo er wie jeder normale Rekrut lernte, Tritte zu klopfen, zu salutieren und das Gewehr zu schultern. Der Dienst fürs Vaterland war für Elvis und seinen Manager selbstverständliche patriotische Pflicht. Immerhin war kurz vor Beginn des Militärdienstes ein neuer Kinofilm, King Creole, abgedreht worden. Außerdem hatte Elvis ein gutes Dutzend hitverdächtiger Songs für die Dürrejahre der Armeezeit im Kasten. Es ist meine patriotische Pflicht, tönte sein Manager Colonel Tom Parker, Elvis auch während der Militärzeit in der 90% Steuerklasse zu halten. Und Elvis meinte damals, ich möchte wie ein ganz gewöhnlicher GI behandelt werden und meinem Land nach bestem Vermögen dienen. Seine Mitsoldaten machten ihm das Leben nicht schwer, sagte er einmal auf einer Pressekonferenz zu Beginn des Militärdienstes.
Elvis, do the other soldiers give you a rough time because you're famous?
No, sir, I was very surprised.
Sie waren die besten Kumpels, die ich mir vorstellen konnte. Wenn ich eine Vorzugsbehandlung erfahren hätte, dann hätten sie wahrscheinlich anders reagiert. Aber da sie sahen, dass ich alles wie sie mitmachte, dass ich einer von ihnen war, war die Stimmung prima.
Ich habe mich immer gefragt, ob der Mann, der in einem Vierteljahrhundert alle Spielarten der Popmusik so hinreißend vermittelt hat, der Abba lobte und Zappa pries, ob dieser Barry Graves je wirklich Fan sein konnte oder wollte, von wem auch immer. Ich hätte ihn das fragen sollen. Eine Antwort werde ich nun nicht mehr bekommen. Was bleibt, ist sein Werk, die Bücher, die Aufsätze und seine Sendungen. 10 Jahre lang hieß es in Berlin Graves bei Nacht.
Drums.
Ja, nun, Barry war ja nicht nur Disc-Jockey, sondern auch Reporter und Musikredakteur. Er hat ganze Shows zusammengesetzt. Die einzelnen Teile mussten geschnitten und gemischt werden. Es war so, dass er vieles live sprach, aber andere fast hörspielartige Segmente kamen vom Band und die wurden oftmals tagelang zusammengeschnitten und zusammengesetzt. In der Technik war man da sehr intensiv damit beschäftigt und das stand mir eben, wie auch anderen Kollegen, ab und zu ins Haus.
Herz schlägt wie eine Trommel. Ich höre den Klang der fernen Trommel, wenn die Trommel ruft. Ja, was ist dann, wenn die Trommel ruft, lieber Schlagerdichter? Dann folgen wir dem Trommler, dem Little Drummer Boy auf dem Wege wohin? Nein, nicht jenem Trommler folgen, der uns über seine frisch geteerten Autobahnen ins Verderben lockt. Folge dem fernen Echo der Buschdrum. Ein Klang, der nur ans Unterbewusstsein dringt, im Takt mit unserem Herzschlag. Drums. Ich kann stundenlang Drums hören. Ich wünsche mir heute Nacht, dir geht es genauso. Die Drum ist wie ein Raubtier. Sie raunt, ein gemütliches Grummeln, du möchtest sie streicheln. Der dumpfe Klang geht wie ein sachter Prankenhieb durch den Magen. Spielerisch, ein bisschen trotzig, so als wollte die Bassdrum sagen, ach, mich nimmt doch keiner ernst, ich bin doch nur so eine alte, zahnlose Grummeltante. Klar. Die alte Tante bringt den Saal nicht zum Einstürzen, aber du hörst sie noch von ferne, 2 Straßenkreuzungen von der Halle entfernt.
Barry war ja sehr, sehr aktiv, hat mit vielen anderen Redakteurskollegen im Hause zusammengearbeitet. Das war, das werde ich nie vergessen, Walter Bachauer ist der Name, der mir zunächst einfällt. Siegfried Schmidt-Joos, mit dem das Rocklexikon entstand. Detlef E. Otto vom Treffpunkt, dann Olaf Leitner, aber auch alle anderen, die sich mit Musik beschäftigten, hatten Kontakte. Nero Brandenburg, Gregor Rotschalk. Ich bin sicher, ich habe viele, viele der wichtigsten Namen ausgelassen. Barry Graves war ja nicht einfach Musikfan und Redakteur, der auch im Berliner Tipp über türkische Breakdancer schrieb und alle möglichen Strömungen in der Populärkultur über Donald Duck, Steven Spielberg, den Cotton Club in New York. Er war auch Soziologe, hat das studiert, hat über die Underground- und Ausflip-Perspektive der Stadt Berlin geschrieben. Also der Barry hatte gerade erst mal richtig angefangen, als er sterben musste aufgrund seines eigenen Lebensstils. Das muss man allerdings sagen. Aber zu dieser Zeit war ich schon längst in L.A.
Hey, sagt die Hi-Hat. Auf geht's. Was steht heute an? Wohin geht die Reise? Wen nehmen wir mit? Was ist der Plan? Wie viel brauchen wir? Wo holen wir es ab? Wer wird dabei sein? Wann sind wir fertig? Wer zeichnet das Ganze ab? Ich gebe euch eine Vorlage, sagt die Hi-Hat. Aber trödelt nicht so lange. Ich klinge ungeduldig. Wenn ich schon Pausenfüller sein soll, dann aber höchstens für eine kurze Pause, damit wir uns verstehen, ja? Ich erwarte Action. Vollen Einsatz. Den kannst du gleich haben, sagen Snare Drum und Becken. Die beiden sind unzertrennlich. Fragst du den einen, antwortet die andere. Volle Power, Attacke, Effekt, alle Spotlights, Applaus. Das ist doch alles, was die interessiert. Kapriolen schlagen die, da sackt die Snare Drum in sich zusammen, rattert ihm noch wie ein Tausendfüßler aus Edelstahl. Ach, denkst du, das war's. Jetzt ist er hin. Und auf einmal macht die einen Dynamiksprung, der glatt ins Guinness-Buch der Rekorde gehört. Dann ist sie nicht mehr zu bremsen. Hey, Kopf über, Salto und Flickflack, Todesspirale und Sturz ohne Fallschirm. Voller Randale, Aggression, Anarchie. Die schnappt über, die fängt sich nicht mehr. Die dreht durch, die kennt keinen Pardon. Die haut uns alles. Hey, sanft wie ein Tigerkätzchen. Weg sind die Krallen. Die Augen blinzeln nur noch. Die Reißzähne werden nicht mehr gefletscht. Schnurrt wie ein Kätzchen. Ich höre die Klapperschlange durch. Und die ganze Zeit hat die gute olle Bassdrum tapfer mitgehalten. Drum, 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 drum. Oh, Drum. Drum, drum. Du bist das Abenteuer.
Drum, drum.
Ehrlich.
Drum.
Wie kein anderes Instrument.
Drum, drum.
Ich mache die Augen zu.
Drum.
Und höre Wasserfälle über die Berge stürzen.
Drum, drum.
Höre die Tänze zur Sonnenwende.
Drum.
Höre den Ruf des Elefanten.
Drum.
Und das Dröhnen der Steppe.
Drum.
Unter den Hufen der Antilopen.
Drum.
Ich höre die Verlockungen
Drum.
Orientalischen Basare,
Drum.
Die unergründlichen Tempelgesänge auf dem Dach der Welt,
Drum.
Den Schrei des Kriegers
Drum.
Und die derben Flüche der Gauchos.
Drum.
Du bist wie das Opiumlächeln
Drum.
In einem Hinterhofraum Kongs.
Drum.
Du bist wie die Augen einer brasilianischen Zauberin.
Drum.
Wie der Atemhauch einer Geisha.
Drum.
Feuer und Schwert, wie ein Scheich im Auftrage Mohammeds.
Drum. Drum.
Hohe Surfwellen vor Malibu.
Drum.
Und der Vulkanausbruch, der Pompeji begrub.
Drum.
Drum. Du bist ein Märchen.
Drum.
Du bist Erinnerung
Drum.
Und Zukunft.
Drum.
Drum. In dir ist alles.
Drum.
Drum.
Ohne dich
Drum.
Brechen meiner Fantasie
Drum.
Die Augen. Oh, Drum. Drum.
Drum.
Drum.
Drum. Drum.
Drum.
Oh.
Drum.
Drum.
Die Situation war damals so, Rowohlt, also es gab kein Rocklexikon und ich lektorierte für Rowohlt Musikbücher nebenbei, weil ich in Rheinbeck, wo der Rowohlt Verlag sitzt, wohnte und für den Spiegel arbeitete und über Popmusik im Spiegel schrieb. Und mir kam dieses Manuskript auf den Tisch, dieses Exposé, und ich habe es abgelehnt, weil ich meinte, dass einige Voraussetzungen nicht gut, günstig genug waren für einen Erfolg dieses Buches. Und Rowohlt sagte dann, ja, aber die Idee ist doch nicht schlecht, warum wollen Sie das nicht selber schreiben?
Mhm.
Und ich sagte, das braucht zu lange Zeit, wenn ich es alleine mache, es müsste dann ein zweiter Autor ran, damit wir es relativ schnell auf den Markt bringen könnten, und der müsste drei Dinge erfüllen, drei Voraussetzungen. Erstens, er müsste den gleichen Informationsstand haben wie ich und ich hatte immerhin das gute Spiegelarchiv hinter mir. Er müsste zweitens pointiert schreiben können und er müsste drittens einen ähnlichen gesellschaftspolitischen Ansatz haben wie ich und das war dann Derek Graves, der damals für die Welt schrieb.
Woodstock ist das Synonym geworden für ein Popfestival, das vier junge Amerikaner zwischen dem 15. und 17. August 1969 auf dem Farmgelände von Max Jesker in Bethel, oberhalb von New York, veranstalteten. Niemals zuvor und nie mehr danach wurde die Folksong-, Rock-, Soul- und Blueskultur der jungen Generation jener Zeit so vollständig und repräsentativ dokumentiert. Etwa 400.000 Jugendliche kampierten in Autos und Zelten, tanzten durch den Regen und betäubten sich mit Massen von Marihuana. Noch nie, lautete der Polizeibericht, noch nie hat man so viele Menschen auf so engem Raum so friedlich miteinander umgehen sehen. Die halbe Million der friedfertigen Blumenkinder lauschte bei Regen, Sonne und Sturm 32 Bands und Interpreten von Joan Baez bis Jimi Hendrix, von Joe Cocker bis Santana. Das bedeutende planetarische Ereignis, wie der Schriftsteller Allen Ginsberg es formulierte, wurde auf 100 Kilometer Farbfilm eingefangen und machte als 3-Stunden-Film in der ganzen Welt Kasse. Das Dreifachalbum mit der optimal abgemischten Musik gehört zu den Klassikern der Rockgeschichte. Film und Platte sind beeindruckende Dokumente eines kurzlebigen Hippie-Lebensgefühls. Früher, jubelte Janis Joplin im Film Woodstock, früher waren wir nur wenige. Jetzt gibt es Massen und Massen von uns. Aber schon 4 Monate später erlosch die Woodstock-Euphorie im Horror des Rolling Stones Todeskonzertes von Altamont.
Yeah. But the something's wrong, child. Lord have mercy, the key won't unlock this door.
Wir haben uns schon zu EFN-Zeiten kennengelernt. Ich glaube, das war Filmfestspiel 78. Da war ich gerade neu in Berlin. Außer ein Bier könnte ich auch kein Deutsch. Und habe Barry dann auf dem Filmfestspiel kennengelernt. Der kannte mich von EFN und ich habe schon den Namen Barry Graves gehört. Nahm damals an, dass er ein Ami war. Weil ich habe damals in Rias 1 eine Sendung gehabt, Rock mit Rick. Das war immer freitags, ganz spät. Und gleich nach meiner Sendung kam Barry Graves mit Country Time. Und da haben wir uns erstmal, also als Kollegen, kennengelernt. Wir haben schon ein paar Mal Rock over Rias zusammen gemacht. Ich habe die Zeitung aufgemacht am Samstagmorgen vor einer Woche und habe diesen Announce gesehen, Barry Graves. Und da habe ich gedacht, boah, zwei Leute, die Barry Graves heißen, war es mir gar nicht, ich wollte es gar nicht wahrhaben. Und dann habe ich die Namen von den Eltern gesehen und wusste, was Barrys bürgerliche Name war. Das ist genauso ein Punkt, wo du sagst, Mensch, und den habe ich schon so lange nicht gesehen. Und was wäre, wenn? Und es hätte anders sein können. Und haben mir und übrigens auch der Andreas Dorfmann und andere Kollegen richtig getroffen.
Metroplex. Metro, Metro, Metroplex, Metroplex, Metroplex.
Ich habe Barry Graves Ende der 60er Jahre in den Studios von Rias Berlin kennengelernt, in einer Zeit, in der zunehmend mehr Jugendprogramme gesendet wurden. Es begann nachmittags mit einer Sendung Beat um 5, aus der dann später der Treffpunkt wurde. Und eines Tages kam ein junger Mann ins Studio, der mir als Jürgen Deutschmann vorgestellt wurde und der sehr vorbereitet zu seinen Terminen kam, der Beiträge für diese Sendung Treffpunkt oder Beat um 5 gemacht hat und immer sehr genau wusste, was er wollte. Er kam dann mit einem Manuskript an, hatte Takebänder zu machen oder schon vorbereitet und wir arbeiteten eigentlich sehr ruhig und sehr konzentriert an diesen kleinen Beiträgen. Später, nachdem er mehr in das Programm integriert wurde, hatte er dann einige Sendereien, einige Namen, die lange Jahre bekannt waren in Rias. Manhattan, Kudamm, Rias Country, eine Sendung Studio 89 mit Dance Music, die Sendung California, See You Later, Alligator und viele andere mehr. Später begann er dann auch größere Musikfeatures zu produzieren. Zu Anfang als einzelne Sendungen. Ich kann mich gut an eine erinnern über den Karneval in New Orleans, die wir mit sehr viel Aufwand an mehreren Tagen produziert haben. Und dann kamen von 1980 bis 1985 Musikfeatures in einer Reihe, einmal monatlich gesendet und produziert, in einer Reihe, die zuerst Graves Space hieß und dann später Graves bei Nacht genannt wurde. Über 50 Sendungen haben wir in diesen Terminen produziert. Die Sendung bestand immer aus zwei Teilen. Der erste Teil, 55 Minuten lang, war das eigentliche Feature mit sehr vielen Effekten, mit sehr vielen Verfremdungen, mit interessanten Texten. Und der zweite Teil, meist die Suite genannt, war dann noch eine musikalische Zusammenfassung.
Millionen Amerikanern waren die großen Städte zu groß, zu laut, zu schmutzig geworden, zu übervölkert. Erst zu polnisch, zu italienisch, zu jüdisch, dann zu schwarz und schließlich zu lateinamerikanisch. In einen zu kapitalistisch, in anderen zu sozialistisch, zu intellektuell, zu kriminell, zu lasterhaft und vielen zu verstopft von Automobilen. Sie suchten Zuflucht in den keimfreien Vorortzonen. In dieser künstlichen Umwelt aus Shoppingzentren, Bowlingbahnen und Schnellrestaurants, von Verkaufsstrategen geschaffen, zwischen Marmor und Messing, Glas und Beton, bei Vivaldi in der Buchhandlung und Linda Ronstadt im Jeans-Shop, endete der Tageslauf der eingeschlossenen Kinder Amerikas. Gelegentlich noch mit einem Kinobesuch. Künstliche Welt, total. Ebenso gut, meinten Kritiker, könnten sie auch in einem Raumschiff abheben und kaum weiter von den Realitäten des Lebens entfernt sein. Sie haben keinen Kontakt mit Schwarzen, sehen aber auch keine armen Weißen oder reichen Weißen oder alten Weißen. Diese Eintönigkeit hemmt die Bildung von gesundem Menschenverstand, warnt Professor Wynn, verhindert die Entwicklung von Erfindungsgabe und Widerstandskraft. Sie produziert Langeweile und vermittelt kaum gefühlsmäßige Erfahrungen. Resultat: Anfälligkeit für Selbstmord und Gewalt, Drogensucht und Alkoholismus.
In vielen Produktionen, die wir mit Barry Graves in den Studios des RIAS gemacht haben, ging es ja darum, vorhandenes Material auch zu verfremden. Das heißt, Barry Graves wollte nicht immer nur das aneinanderreihen, was er als Tonband oder als Schallplatte oder als CD mitbrachte oder seine eigenen Texte, die er sprach, nicht so gesendet wissen, wie sie aufgenommen waren, sondern es war vielfach sein Wunsch, aus diesem Material auch klanglich ein Ereignis zu machen. Nun war es so, dass wir in diesen Jahren ja nicht so sehr viele Effektgeräte hatten. Es fing ja erst an mit der Musikelektronik im Studio und wir haben uns dann mit relativ bescheidenen Mitteln in den ersten Jahren 1980, 1982 begnügen müssen. Wir hatten ein Harmonizer, wir hatten einen kleinen Synthesizer, wir hatten später dann auch ein Vocoder und andere Geräte, elektronische Verzögerungsgeräte, mit denen man bestimmte Effekte hervorrufen konnte und natürlich auch Hallgeräte. Diese Geräte wurden im Studio ganz spontan dann ausprobiert und Barry Graves hatte immer eine besondere Freude daran, diese technischen Geräte auszuprobieren und für seine Sendungen anzuwenden. So wurde mancher Text verändert in der Tonhöhe, hinauf oder hinunter geschiftet, also verändert. Und so entstanden dann diese Stimmen, die eigentlich mit seiner Stimme gar nicht mehr so viel zu tun hatten. Das Gleiche haben wir dann natürlich auch mit Musik gemacht, auch mit Geräuschen gemacht, auch durch Verlangsamung und andere technische Mischformen haben wir dann solche Sounds kreieren können.
Kennen Sie den? Kommt ein Coca-Cola-Bezirksvertreter in eine Gaststätte und sieht auf der Getränkekarte, dass der Wirt nur Pepsi-Cola ausschenkt.
Traum.
Stories aus dem Land der Helden und Legenden.
Chicago, Chicago, that title in town.
Eine 12-teilige Serie von Barry Graves.
I want to be a part of it. New York, New York.
Teil 6.
Coca-Cola.
Der schweißtreibende nächtliche Albtraum eines Coca-Cola-Werbestrategen.
Ich träumte, ich hätte mit meinem neuen Werbeslogan völlig daneben gegriffen und wurde zur Strafe in eine Kolchosenkantine nach Zentral-Tibet versetzt. Und die Musicbox in der Kantine spielte den ganzen Tag nur ein Lied. Und ich konnte sie nicht abstellen und musste mir das Lied wieder und wieder anhören. Michael Jacksons Pepsi-Cola-Song.
27. Februar 1984. Die Welturaufführung des Pepsi-Cola-Songs im Abendprogramm des amerikanischen Fernsehens zur Verleihung der Grammy-Preise.
For the first time anywhere in the world,
This is Michael Jackson's Pepsi commercial.
You're a whole new generation. You're dancing through the day. You're grabbing for the magic on the run. You're a whole new generation. You're loving what they do. I put a Pepsi in the motion. And that choice is up to you.
Bitte,
bitte aufhören.
Ich kann diese Qual nicht mehr ertragen. Ich kann diese fröhlichen Gesichter nicht mehr sehen. Diese verzückten jungen Menschen, die mit Pepsi-Flaschen auf eine bessere Zukunft anstoßen. Die dem Idol einer neuen Generation zujubeln. Der Pepsi-Generation. Sie scheinen eins zu sein mit dem mystischen Michael. Und die Satelliten tragen diese Verzückung um die Welt. Eine neue Generation hat sich entschieden. Gegen uns. Für Pepsi. Und was können wir tun? Nichts können wir tun. Wir können Michael nichts entgegensetzen.
Wir haben doch bloß...
Da wird einer zur Legende, weil er viel zu früh gestorben ist. Das Versprechen eines großen Talentes, das nie so richtig eingelöst wurde. Er begriff, dass er in einer Zeit des Umbruchs und der großen Möglichkeiten lebte. Er begriff, dass was zu tun sei. Aber wenn er es dann tat, ging alles schief. Er setzte sich zwischen alle Stühle, was für ein Held. Die Tragödie liegt ganz woanders. Er war so bescheuert wie wir alle. Er verstand nichts von Macht und ihren Mechanismen. Er war nicht taktisch. Das schrieb vor rund 10 Jahren Barry Graves über Phil Ochs. Und man könnte meinen, es war gewissermaßen ein Stück autobiografische Prophetie. Wenn man nicht weiterliest. Denn dann nennt Barry Graves ihn einen gescheiterten amerikanischen Polit-Junkie, einen ungelenken Narren im Porzellan der Geschichte, einen Fool von der klassischen Art, Träumer und Spinner ohne gefährliche Träume, einen aus den Hippie-Ausflip Feitstanztagen des Jimi Hendrix-Regenzaubers eines neuen aquarischen Zeitalters, das keine Klischees und hohle Phrasen wollte, kein dummes Geschwätz an den Marmortischen der edel emeritierten Szene von einst. Zitiert, um in Erinnerung zu rufen, wie Barry Graves schrieb, mit welcher Lust, mit welchem Schwung, in welchen Bögen er formulierte. Mit Siegfried Schmidt-Jos, Verfasser des Ro-Ro-Ro-Rock-Lexikons von 1973, war er ein meisterhafter Feuilletonist der Blumenkinder-Epoche und der aufwühlenden Jahre der Schüsse von Dallas, der Tragödie Vietnam, des, wie er es nannte, Drogenkatzenjammers, der Jahre, in denen, wieder ein Zitat, unsere Hoffnungen verwehten über den Soldatenfriedhöfen dieser Welt. Zum Rias kam er, als er mir, dem Programmchef, einen seitenlangen Schreibmaschinenbrief geschrieben hatte, in dem er die Popprogramme hart, kenntnisreich, leidenschaftlich und arrogant kritisierte. Er hat später noch viele solcher Briefe geschrieben, an andere Sender und in anderen Sendern. Deshalb saß er zwischen den Stühlen. Beim Rias nicht. Ich bat ihn zu mir und sagte, Sie bekommen die Chance, es besser zu machen. Andere werden hier darüber berichten. Das Rockmarathon Rock over Rias mit Bacher und Leitner, die von ihm erfundene, mit Waldemar Overcamping produzierte Samstagmorgensendung Kudamm, ein respektloses, weltoffenes City-Magazin im Radio, musikalische Porträtsendungen, avantgardistische Features, Karl Kraus' freche Textpassagen, in denen er Zitate nicht kenntlich machte. Ich habe das immer bedauert. Er stand sich damit selbst im Wege. Ein so brillanter Stilist, bei dem man nicht wusste, war er es oder ein literarischer Gott. Vielleicht war es auch ein Schutz. Ein Kulturchef meinte, diese abwegige Sentenz im Graves-Manuskript sollte man doch wirklich weglassen. Antwort des mit der Passage konfrontierten Barry Graves, nur zu, wenn Sie Marshall McLuhan streichen wollen. Sein Spektrum war breit. Er porträtierte anspruchsvolle Chansonniers und sendete regelmäßig Country-Musik. Er wollte deutsch-türkische Sendungen machen, was wohl nur einmal zustande kam, und schrieb Zeitgeist-Essays. Als er kam, wusste man nicht, in welches Ressort steckt man einen solchen Programmreformer. Er bekam einen eigenen, gut versteckten Etat. Ivo Feiter, Unterhaltungsmann für Berliner Familienserien, hielt eine Etat-Sparbüchse für das Newcomer-Talent einer anderen Generation parat. Und ich vergesse nie, wie der Unterhaltungsmusikchef Hans Karste, der die große U-Musik, den deutschen Schlager und mit großer Liebe Gershwin betreute, ebenso die sogenannte Semi-Klassik, eines Abends zu mir sagte: Dieser Barry Graves, weißt du, es ist eine ganz andere Musik, um die er sich kümmert, aber so stelle ich mir den Nachwuchs vor. Er schuf sich ein eigenes Programmprofil. In Rias 2 passte er nicht hinein. Ein einheitlicher Sound stand eigenwilligen Konzeptionen im Wege. Barry Graves hielt das für einen unverzeihlichen Fehler und prophezeite dem neuen Rias 2 einen gewaltigen Misserfolg. Er irrte sich. Und dies war umso trauriger, als er es ganz wesentlich gewesen war, der dem Popgenre, der Musik seiner Generation, im Rias zu einem Durchbruch auf höchster professioneller Ebene verholfen hatte. Als dann alle die amerikanischen Charts kannten, als jedermann Playlists einkaufen konnte, wuchs die Konkurrenz und, zugegeben, er war nicht die einzige originelle Begabung in diesem Feld. Nur dass er Musik in ganz unverwechselbarer Weise auch als gesellschaftliche Ausdrucksform der Zeit begriff. Und er hatte nachgedacht. Vermeintlich ganz simple Moderationszeilen waren nicht einfach nur so dahingeredet. Wisst ihr, es führt nichts daran vorbei, der Kommunismus versagt. Lasst uns den beschissenen Kapitalismus in Ordnung bringen. Und dann, fast resignierend, ab heute wird nicht mehr protestiert, denn ab heute sind wir glücklich. Protest? Da bist du einmal stinksauer und zeigst die Krallen und dann hat sich's. Ich weiß gar nicht, wie die so naiv sein konnten früher. Die sangen ihre Lieder und hatten ganz leuchtende Augen und hatten wirklich das Gefühl, nun würde sich die Welt andersrum drehen. Ich wünschte, es wäre ihm noch ein langes Stück Leben geblieben, um das Versprechen seines Talentes einzulösen. Da war etwas, was die Glätte des angepassten Bewusstseins unterwanderte, intelligent, empfindsam, ohne triefende Sentimentalität. Viele seiner Idole sind nicht alt geworden. Er hatte Humor, er konnte Spaß haben, aber ich weiß nicht, ob nicht stets ein Stück Melancholie mit seiner Erkenntnis einherging, dass die Hoffnungen und Träume in der Realität des Zeitgeschehens verwehten.
Robert, welche Musik wirst du unseren Freunden heute Abend auf der Party anbieten?
Donna Summer, Gino Socio, Cheron, Cheek, Amy Stewart.
Das ist alles Disco.
Natürlich.
Und wenn unsere Freunde lieber Beat hören möchten?
Dann sind sie nicht mehr unsere Freunde.
Das bewundere ich so an dir, Robert. Du bist so sicher in deinem Geschmack.
Laserstrahl verbrennen. Im Neon flimmern, blind werden. Im rubinroten Nebel ersticken.
Allerdings Unverständnis darin geäußert, dass wir nicht sagen, woran er gestorben ist. Wir haben gesagt, dass er wirklich sehr, sehr lange sehr krank war und damit muss es eigentlich auch genug sein. Wir bitten alle Hörer, das auch zu verstehen, weil das wäre Berrys Wunsch gewesen und so verhalten wir uns auch. Und zwei Sachen muss ich aber dazu sagen, weil natürlich auch wild spekuliert worden ist und das hat uns sehr bedrückt in der letzten Woche. Also ein paar haben gesagt, ihr wollt das nur nicht sagen, weil ihr nicht als Drogensender gelten wollt. Der ist an Drogen gestorben zum Beispiel. Das ist absoluter Blödsinn. Also Berry hat noch nicht mal ein Bier getrunken, kein Alkohol, er hat nicht geraucht. An Drogen ist er nun wirklich nicht gestorben und Selbstmord hat er auch nicht gemacht. Also um das mal klar und eindeutig zu sagen. Und ich bitte wirklich alle Hörerinnen und Hörer dann auch zu akzeptieren, dass wir das nicht sagen, weil das hätte Berry so gewollt.
ich mir gut vorstellen.
Gut. Hast du auch genügend Ehrgeiz?
Ja. Ich glaube schon. Ja, ich glaube. Ja doch, bestimmt.
Fein. Dann stoß sie um.
Hä? Was soll ich umstoßen?
Die Pyramide. Oder wofür du das auch immer hältst.
Ja, aber das geht doch nicht. Ich meine, dann... Naja, dann brechen die doch in zwei.
Na und?
Ja, dann kann doch den Herzen was passieren.
Na, das kann dir doch gleichgültig sein. Du willst doch vorwärts kommen. Du willst doch ein Star werden, dessen Name auf Riesentafeln am Sunset Boulevard steht. Der jede Stunde von den heißesten Fernsehstationen des Landes interviewt wird. Der immer gigantischere Filme dreht, an immer exotischeren Schauplätzen, zu immer höheren Gagen. Willst du das nicht?
Ja, aber ich bin noch nicht... Nein, das kann ich. Ich meine, wenn man...
Los, stoß sie um.
Ich kann nicht so.
Stoß sie endlich um. Du hast doch immer eine Fluchtwahrkasse frei. Als ob dir nicht jeder Polizeispitzer helfen würde. Jeder Arzt gibt dir so viel Ampullen in die Ferien nach, wie du haben möchtest. Du brauchst nicht mehr zu zögern. Du brauchst nur deinen Fuß zu heben. Und du bist aus dem Schneider. Los, Kinderwelt, stoß sie endlich um. Warum wollen nicht Faxen deine Fliegen brechen? Welches Recht hätten sie an deine Seite weiterzuleben? Also...
in dieser bedrückenden, albtraumartigen Umgebung. Gerade weil ich hier fremd bin, abgeschnitten von der vertrauten Atmosphäre. Ich nahm den Peyote-Button in den Mund und biss ihn in zwei Hälften. Ich spürte eine starke, scharfe Bitterkeit. Mein Mund war augenblicklich betäubt. Die Bitterkeit verstärkte sich während des Kauens und erzeugte eine unglaubliche Menge Speichel. Ich empfand ein starkes Verlangen, mich zu übergeben. Ich hatte einen unerträglichen Durst. Als ich den Kopf drehte, merkte ich, dass sich mein Gesichtsfeld zu einem kreisförmigen Bereich vor meinen Augen verengt hatte. Ich sah vor dem Fenster ein.
Thank you. Die Barry Graves Show.
Mit Theresa Sönker, Hans-Werner Bussinger, Clement Calder, Erwin Schastock. Produziert von Christa Bargans, Rainer Klute, Hans Martin.
Schon gut, na, wo ich doch nur blute.
Barry, wir werden dich nicht vergessen.